ein schönes Bild mit einem Frosch, den man hervorragend darauf sehen kann, der in einer etwas prekären Situation ist. Und ja, gib niemals auf, gib niemals auf. Hoffnung besteht immer noch, aber es könnte schon eng werden. Egal, wie Sie heute Abend gekommen sind, egal, ob Sie männlich sind oder weiblich, egal, ob Sie älter sind oder eher jung, egal, ob Sie verheiratet sind oder eben nicht, egal, was Sie beruflich machen, wenn Sie in irgendeiner prekären Situation stecken, so ähnlich, wie auch immer genau, gib niemals auf. Heute, ich bin richtig gespannt, was uns Matthias Brandner dazu sagen wird, gib niemals auf, gib niemals auf. Und wenn Sie, egal wer auch immer Sie sind, nicht in einer solchen prekären Situation stecken sollen, sondern Sie sagen, meine Güte, mir geht es eigentlich erschreckend gut, ich habe keine konkreten Probleme, dann hören Sie trotzdem gut zu und lassen sich trotzdem Gutes sagen. Warum? Vielleicht sind Sie ja der Hoffnungsträger für irgendjemanden, der Ihnen vielleicht heute Abend oder morgen oder übermorgen über den Weg läuft. Und dann können Sie direkt sagen, hallo, 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 habe ich doch Freitagabend erst gehört. Hören wir also alle gut zu, freuen wir uns auf eine Begegnung mit Gott. Dass Gott Ihnen hilft in Ihrer prekären Situation oder dass Gott Ihnen hilft, dass Sie ein Helfer werden für jemanden anders. Feierabend, so heißt die Veranstaltung, die wir heute Abend haben. Und dann dieses Thema, gib niemals auf. Haben wir uns vielleicht mehr vorgestellt und wir sehen das am nächsten Bild, ein irgendwie Grillen mit Freunden, Grillen mit Freunden, Grillen und Chillen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gearbeitet, Freitagnachmittag, endlich Feierabend, Freitagabend, endlich grillen, es ist warm. Haben uns nicht so mehr den Feierabend vorgestellt und dann heißt es, gib niemals auf. Oder haben wir uns das so vorgestellt, dass wir gesagt haben, okay, grillen ist ja ganz nett, aber jeden Tag Action, jeden Tag Action, jeden Tag Action, Freitagabend nicht mehr. Da fahre ich an irgendeinen Tümpel oder an die See oder weiß ich nicht wohin und dann lasst mich einfach nur in Ruhe. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Feierabend. Oder haben wir uns das einfach nur so vorgestellt, wie wir das Logo ursprünglich gesehen haben, die Füße hochzulegen. Hier sehen wir schon weiter. Gib niemals auf. Normalerweise mit dem Thema gib niemals auf könnte vielleicht ein Schiffbrüchiger mehr anfangen. Robinson Crusoe, als er allein auf der Insel war. Gib niemals auf, halt durch, ist doch keiner da, der dir hilft, du musst dir schon selber helfen. Oder, wenn es uns nicht gut geht, wir sind vielleicht keine Schiefbrüchigen, aber wir sind krank. Es geht uns wirklich nicht gut vielleicht. Gib niemals auf. Oder, wir haben, ich sag mal, einfach Sorgen, egal welcher Natur, egal welcher Art, ob mit Personen, ob mit Dingen, ob mit Geld oder was auch immer. Sind wir dann doch eher so wie der Frosch, der jetzt noch einmal kommt, dann doch in einer nicht so guten Situation? Gib niemals auf. Feierabend. Und genau den Spannungsbogen, den muss er, der liebe Matthias Brandner, gleich für uns so richtig schön biegen, dass er uns Gutes sagt. Geboren wurde er am 20. März 1963 im Norden unserer Nation in Schleswig-Holstein, genauer in Rendsburg. Verheiratet ist er auch mit Elke. Sie haben drei Kinder, Marcel, Timo und Jasmin. Offensichtlich ist er auch fleißig in der Schule gewesen, denn er hat sein Abitur gemacht und dann ein Theologiestudium. Und 1988 wurde er zum Pastor ordiniert. So richtig alt war er da noch nicht, 25 erst. Dann hat er als solcher, als Pastor, langjährige Erfahrung in der Gemeindearbeit. Er ist aber auch evangelistisch tätig im In- und im Ausland. Er ist Mitbegründer verschiedener Sozialhilfe- und Selbsthilfegruppen. Er vermittelt offensichtlich praktische Lebenshilfe durch biblische Wahrheiten. Interessanterweise ist er auch Religionslehrer und im Vorstand der Volksmission bzw. Öffentlichkeitsarbeit der Weltmission. Er macht schon eine ganze Menge, tut schon eine ganze Menge. Und heute Abend ist er hier Und heute Abend möchte er gerne uns ein gutes Wort sagen. Ich bitte ihn nach vorne, Matthias Brandner.
Danke. Dankeschön.
Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich bin auch mit meinen kleinen Worten zum Beginn fertig soweit. Aber zwei Fragen möchte ich schon noch stellen. Mhm. Und darauf natürlich eine ehrliche Antwort. Geht ja gar nicht anders. Und zwar einmal für uns, mit Blick auf uns, auf alle, die heute Abend gekommen sind, mit Blick auf uns. Was ist dir eigentlich an uns so wichtig, dass du heute Abend gekommen bist? Warum bist du deshalb hier? Warum sind wir dir so wichtig, dass du dich, wo wohnst du im Moment nochmal?
In Nördlingen.
In Nördlingen, das hört sich so süddeutsch an.
Ja, Richtung Ulm.
Richtung Ulm. Mhm. Dass wir dir so wichtig sind, dass du hierhin kommst, in den Westen der Nation, machst dir die Mühe, Anfahrt heute Abend, morgen. Warum sind wir dir so wichtig?
Die Antwort ist relativ simpel. Weil jeder von euch, weil jeder von Ihnen ein Gewinner ist. Haben Sie mal drüber nachgedacht? Unter 60, 70, 80 Millionen haben Sie sich durchgesetzt. So muss man nachdenken, stimmt's? Ist unglaublich, oder? So, Sie müssen irgendwas Besonderes sein, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Und dann denke ich drüber nach, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Und ich habe die Chance, Sie ein bisschen in diesen Plan reinzubringen. Ich finde, das ist der großartigste Job, den man machen kann. Und deswegen freue ich mich, dass ich da bin. Und vielleicht kann ich Ihnen heute diesen Funken mitgeben, den Sie brauchen, um Ihr Leben auf eine richtig gute Ebene zu bringen.
Ja, danke schön. Danke schön, dass Sie uns so hoch einschätzen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber was Sie angeht, eine andere Sache, wie können wir Ihnen, die wir hier sind, wie können wir Ihnen einen richtig großen Gefallen tun? Was würden Sie sich jetzt und heute Abend von uns wünschen?
Dass wenn Sie irgendeinen Gedanken, der heute kommt, wenn Sie den in Ihr Herz nehmen und verstehen, dass Sie versuchen, ihn in den nächsten Wochen umzusetzen, das wäre mir der größte Gewinn. Wenn wir das hinbringen, haben wir echt was geschafft.
Wir haben es klar und deutlich gehört. Tun wir ihm doch einfach den Gefallen.
Dankeschön. Als Sieger geboren, das ist, glaube ich, was die meisten Leute manchmal vergessen. Aber ich glaube, das darf man nie mehr aus dem Auge verlieren. Sie sind kein Zufall, Sie sind was Besonderes. Sonst wären Sie nicht da. Ich glaube an einen Gott, der Menschen liebt und der für Menschen einen Plan hat und der aus Menschen was Großartiges machen will. Ich wünsche mir, ich sehe hier eher älteres Publikum, Sie haben Kinder. Ich hoffe, das haben Sie Ihren Kindern vermittelt, dass Ihre Kinder was Besonderes sind. Vielleicht das Wertvollste überhaupt, das in ihrem Leben da war. Aber aus diesem Fundus müssen wir lernen zu schöpfen. Wir laufen nicht durch die Welt, weil wir ein Produkt eines wild gewordenen Orang-Utans sind, sondern wir sind was Besonderes, weil Gott einen Plan für uns hat. Mir gefällt der Gedanke, dass es einen Gott gibt, der uns wollte, dass es einen Schöpfer gibt, der uns wollte. Und dass dieser Schöpfer sich überlegt hat, was könnte er aus unserem Leben am besten machen. Ich weiß auch, ich bin in die Schule gegangen und ich habe irgendwann aufgehört, meinen Kinderglauben zu leben, weil ich gelernt habe, dass wir alle Produkt eines Zufalls sind, Evolutionstheorie, Darwin, Höherentwicklung und irgendwann waren wir Menschen da, es braucht eigentlich gar keinen Gott. Habe ich über viele, viele Jahre geglaubt, bis ich merkte, bei dieser Theorie, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass wir überhaupt da sind, kann man am Ende sein Leben nur in Depressionen verbringen. Der Gedanke, dass es einen Gott gibt, der für uns einen Plan hat, ist viel gewaltiger. Und darüber habe ich nachgedacht in meinem Leben. Und wenn das so ist, dass Gott einen Plan für dich und für mich hat, dann möchte er, dass wir diesen Plan entdecken und dass wir ihn ausleben. Das, was ich immer wieder höre, ist, dass Leute zu mir sagen, ey, was ist schon an mir Besonderes? Ich habe eine Brille, bin über 1,50 nicht rausgekommen. Hey, vielleicht hast du eine Berufung zum Pygmäen-Missionar. Ich habe einen Freund, der hat Schuhgröße 52. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, Gott hat eine Berufung. Du bist Waldbrandaustreter. Vielleicht bist du irgendwas Besonderes. Ja, manche Leute wundern sich, warum sie in ihrem Leben sind, wie sie sind. Ich glaube, Gott hat keinen Fehler gemacht, sondern er schaut dich an und er denkt, dass du was Besonderes sein kannst. Ich war vor Jahren zum ersten Mal in Indien. Und wir haben in Trivandrum mit unserem Flugzeug die Landung hingebracht. Und es gab das Fest der Elefanten. Ich hatte das noch nie gesehen. Hunderte von Elefanten laufen neben dem normalen Berufsverkehr, und das ist in Indien schon spannend genug, laufen an diesen Straßen vorbei. Und als ich zum ersten Mal in so einer Rikscha saß und so ein Elefant läuft neben mir und den anderen alle daneben dahinterher, habe ich gedacht, was passiert, wenn jetzt irgendeine Maus oder eine Ratte über die Straße läuft? So mein Bild, mein Klischeebild, der Elefant erschreckt sich und dann ist aber Chaos in Laos. Und ich schaue mir diese Leute an, die sich nachher in einem riesen Gathering zusammensammeln. Und ich habe meinen Freund und meinen Mitstreiter da gefragt und gesagt, du hör mal, was passiert hier mit den Elefanten? Wieso können die mitten im Verkehr einfach stehen? Und dann schaute ich zu meinem Überfluss auch noch hin, wie sie die Elefanten befestigt haben. Man nahm eine kleine Kette und steckte mit so einem Hering, den man für ein Zelt braucht, diesen Hering in die Erde und der Elefant stand. Und ich dachte, Leute, entweder sind die Inder die größten Glaubenshelden, die ich je gesehen habe, oder das sind Schwachköpfe. Weil ehrlicherweise, der Elefant, der muss nur mal zittern, dann ist die Kette schon durch. Und dann sind wir hin zu den Fachleuten und haben gesagt, ey Leute, wieso klappt das mit euren Elefanten mit so einer lässigen, lächerlichen Kette, die sogar ich zerreißen könnte? Und er schaut mich an und sagt, es ist ganz simpel. Elefanten werden irgendwo im Dschungel gefangen, wenn sie klein sind, in einen riesen Verschlag gebracht, dann wird an einem der Beine eine riesen Kette angebracht und er sitzt in diesem Verschlag und versucht, von dieser Kette loszukommen. In diesem Versuch reibt die Kette auf seiner Elefantenhaut so lange, bis sie durch die Haut durch ist und irgendwann am Knochen landet. Und in dem Zustand ist der Schmerz so unglaublich groß, dass der Elefant was begreift. Du musst stehen bleiben, wenn du den Schmerz nicht mehr willst. Und immer, wenn du das Klirren der Kette hörst, weißt du, Schmerzen setzen ein. Wenn er die Lektion begriffen hat, wird die Kette abgenommen. Und egal wie groß und egal wie tonnenschwer und egal wie gewaltig er ist in seiner Kraft, wenn er die Kette hört, bleibt der Elefant stehen. Das hat sich in seinem Unterbewusstsein eingefressen. Dieses unglaublich starke Tier, das alles bewegen kann, von einer lächerlichen Kette gehalten. Weil die Kette ist nicht das eigentliche Problem, sondern was in seinem Kopf ist, ist sein Problem. Und das ist, was uns angeht. Viele Leute haben in ihrem Leben genau so eine Erfahrung gemacht, wo wir irgendwann festgestellt haben, wir schaffen es nicht. Und völlig egal, wie wir uns anstrengen, wir kommen nicht raus. Und das führt dazu, dass wir irgendwann denken, wie der Elefant, ich bin klein, ich schaffe das sowieso nicht. Und dieser Gedanke bleibt uns. Und wann immer irgendeine bedrohliche Situation auftaucht, kommt der Gedanke wieder, siehst du, du schaffst es sowieso nicht. Und obwohl wir eigentlich alle Möglichkeiten hätten, um diese Welt im wahrsten Sinne des Wortes aus den Angeln zu heben, bleiben wir in uns selber stecken. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Das ist unser Punkt. Und obwohl wir so gewaltig geschaffen sind, obwohl wir so unglaubliche Möglichkeiten haben, sind wir wie der Elefant und bewegen letztlich gerade mal uns selber. Aber Leute, dazu wurden wir gar nicht geschaffen. Wir wurden geschaffen, um diese Welt zu verändern. Wir wurden geschaffen, um da, wo wir Chaos sehen, tatsächlich mit Gottes Kraft was Neues zu machen. Das ist unsere eigentliche Berufung und Bestimmung. Wir sind gar nicht dazu da, uns um uns selber zu kümmern. Das ist die simpelste Form, aber die eigentliche Berufung ist, mit dieser unglaublichen Kraft, die Gott uns gegeben hat, diese Welt zu verändern. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, um am Ende unseres Lebens uns nicht irgendwann mal im Spiegel angucken zu müssen und zu sagen, ey, was hast du mit deinem Leben gemacht? Aus der Sportschau geguckt und den Leuten die Rente geklaut. Was war das, was dein Leben ausgemacht hat? Und ich merke, wir erklären dann, weißt du, ich habe das in meinem Leben mal erlebt. Und ich hatte kein gutes Elternhaus. Und die Schule war auch nicht gut. Und in meinem Job lief es auch nicht richtig. Und irgendwie auch den falschen Ehepartner geheiratet oder die falsche Schwiegermutter gehabt oder was auch immer. Und Freunde, ehrlicherweise kann man das sein ganzes Leben lang so machen. Und man findet immer irgendwas und irgendwen, der nicht so war, wie es hätte sein müssen, damit es optimal läuft. Aber Leute, wie viele Menschen auf der Erde haben es jemals optimal gehabt? Die Antwort ist niemand. Die Frage ist, was machen wir? Lassen wir uns von unseren sogenannten Erfahrungen einschüchtern und vergammeln unser Leben? In Hamburg steht ein Typ und wirft seine Angel in die Alster. Neben ihm steht einer und guckt ihm zu. Und immer wenn der Mann einen richtig großen Fisch rauszieht, greift er in die Hosentasche, holt ein kleines abgebrochenes Lineal raus, hält es an den Fisch und ist der Fisch zu groß, wirft ihn wieder rein. Nur die Kleinen schmeißt er in seinen Eimer. Das sieht einer, geht auf ihn zu und sagt, Meister, was machst du da? Wieso wirfst du denn immer die großen Fische rein und die Kleinen in deinen Eimer? Er sagt, das ist einfach, meine Pfanne hat nur 10 Zentimeter. Verstehen Sie das? Manche Leute haben in ihrem Kopf genau 10 Zentimeter. Größer können sie nicht denken. Und immer, wenn Gott probiert, uns irgendeinen Gedanken zu geben, der größer ist, sagen wir, ne, kann ich mir nicht vorstellen. Gott, das geht so nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das aus meinem Leben machen kannst. Also weg mit dem Gedanken, nur 10 Zentimeter, klein, eng, beschaulich, kleinkariert, deutsch. Schade. Gottes Plan war das noch nie. Weil Gott wollte, dass sie anfangen, groß von sich zu denken. Wissen Sie warum? Weil er groß von uns denkt. Weiß nicht, ob Sie jemals jemanden in Ihrem Leben hatten, der Ihnen gesagt hat, dass Sie was Tolles sind. Soll ich Ihnen sagen, was Gott zum ersten Mal gemacht hat, als er den Menschen gemacht hat? Er sah ihn an und siehe, es war sehr gut. Das Erste, was Gott zum Menschen sagt, ist, wow. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du in den Spiegel guckst. Manche haben den schon zugehängt, ja. Aber wenn du das noch nicht gemacht hast, hey, du bist was Besonderes. Ich weiß nicht, ob Sie jemals vom Moody Bible Institute gehört haben. Das waren die ersten Leute, die angefangen haben, Bibeln zu verkaufen, von Haus zu Haus in Amerika. Und es gab einen, der hat alle Rekorde im Bibelverkaufen gebrochen. So hat man ihn bis zur obersten Heeresleitung kommen lassen und hat ihn gefragt, was ist der Erfolg, wie machst du es, was ist der Trick, dass du exorbitant mehr Bibeln verkaufst wie alle zusammen? Und der junge Mann sagte Folgendes. Wenn ich an die Tür komme, dann sage ich, soll ich Ihnen vorlesen oder wollen Sie die Bibel so kaufen? Die Typen waren mit den Nerven am Ende. Sie stellten fest, dass ihr bester Verkäufer stottert. Und normalerweise würde man sagen, ey Kollege, also du solltest jeden Job machen, aber möglichst keinen, wo du reden müsstest. Und der Typ hat sich gesagt, ja, das ist mein Handicap. Aber was wäre, wenn aus meiner größten Schwäche der absolut effektivste Erfolg werden könnte? Das ist das Geheimnis. Du kannst dich dein Leben lang dahinter verstecken, dass du nicht so gut aussiehst wie, weiß ich, Demi Moore oder keine Ahnung, wer da gerade im Geschäft ist. Du kannst dich dein Leben lang verstecken, dass das mit den Muskeln wie bei Arnold Schwarzenegger bei dir nicht so geklappt hat. Ja, manche haben ja Muskeln wie der Spatz Krampfadern. Aber ist doch egal. versagt, dass du dich mit irgendwem vergleichen musst. Als Gott dich gemacht hat, wollte er dich so, wie du bist, oder? Aber er könnte was draus machen, wenn du an dich glauben würdest. Das ist das Geheimnis. Tony Campolo ist einer der wahrscheinlich einflussreichsten Leute seiner Zeit gewesen, Berater mehrerer Präsidenten in Amerika und erzählt die Geschichte seines Freundes. Ein Pastor auf Hawaii, da muss man Pastor sein. Er hat einen Sohn, dieser Pastor. Der Junge ist mit dem Studium fertig und bittet um eine Auszeit, um ein halbes Jahr mit dem Auto durch die Staaten zu fahren und sich die ganze Welt anzugucken. Und der Papa macht das irgendwie möglich. Das Ganze dauert nur 2 Monate. Der Junge wird in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er wird nach Hause gebracht, er wird ins Krankenhaus gebracht. Man muss ihm den linken Arm amputieren. Nach dem Krankenhaus ist der Junge wie ausgewechselt. Depressiv, selbstmordgefährdet, lebensuntüchtig. Und der Vater versucht alles Mögliche, um den Jungen irgendwie wieder an die Lebensfreude ranzuführen. Aber er merkt, er kommt an das Herz des Kindes nicht mehr ran. Und eines Tages sitzen Vater und Sohn auf der Couch und der Vater sagt, ey, was ist los, Junge? Und er sagt, Papa, ich habe Angst. Ich habe Angst vor dieser Welt. Ich habe Angst, weil ich kann mich nicht mehr wehren. Schau mich an, ich bin ein Krüppel. Und den Vater rührt das so tief in seinem Herzen, dass er überlegt, irgendwas muss ich machen. Und er meldet den Jungen bei einer Selbstverteidigungsschule an. Und der Sensei, der dortige Meister, irgendwie kriegt er einen Draht zu dem Jungen. Und so übt er mit ihm immer dieselbe Wurfabfolge, immer dieselbe Verteidigungsfolge, hoch und runter, rechts und links, immer dasselbe. Und nach ein paar Monaten kommt er vorbei und sagt, Junge, ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich habe dich für die Stadtmeisterschaften angemeldet. Der guckt den Meister an und sagt, was hast du gemacht? Mich? Ich bin ein Krüppel. Hast du vergessen, mir fehlt der linke Arm. Die anderen haben 2 gesunde Arme. Die machen mich zu Frikassee. Ich habe überhaupt gar keine Chance. Der Meister guckt ihn an und sagt, nur dass wir uns beide verstanden haben. Wenn ich dich da anmelde, holst du den Pokal. Ansonsten brauchen wir da gar nicht hinfahren. Der guckt ihn an und sagt, was willst du? Ich freue mich, wenn ich da lebend wieder nach Hause komme. Und der Meister sagt, nee, so arbeiten wir nicht. Entweder du holst den Pokal oder du brauchst gar nicht wiederkommen. Der Junge ist ziemlich geschockt. Der Samstag kommt, die fahren auf die Veranstaltung. Der erste Kampf kommt und wie immer, er kriegt den Gegner zu fassen, haut den Kerl auf die Matte und gewinnt die erste Runde. Und das geht von Runde zu Runde, bis er im Endkampf steht. Zu seinem eigenen Erstaunen steht er im Endkampf. Und der ehemalige Meister von Jahr und Jahr und Jahr vor steht auch im Endkampf. Und der Endkampf kommt und am Ende wieder dasselbe. Er kriegt den Kerl zu fassen, haut ihn auf die Matte und gewinnt die Stadtmeisterschaft. Die sitzen beide im Auto. Er hält seinen Pokal fest und er guckt seinen Sensei an und sagt, hör mal, wie wusstest du, dass ich gewinne? Er sagt, das ist einfach, mein Freund. Ich habe dir den effektivsten Griff beigebracht, den es in unserer Selbstverteidigungssport abgibt. Und die einzige Chance des Gegners gegen diesen Griff ist, er hätte deinen linken Arm packen müssen. Ich wusste, du gewinnst. Leute, das ist das Geheimnis. Versteht ihr das? Man kann sich sein Leben lang auf seine Schwachheiten konzentrieren, aber man kann auch anfangen, darüber nachzudenken, was ist, wenn Gott an mich glaubt? Was ist, wenn Gott aus meiner scheinbaren Schwäche was unglaublich Großartiges machen will? Was ist, wenn all die Punkte, von denen ich immer gedacht habe, sie sind so furchtbar, eigentlich Gottes Vorbereitung war, um aus meinem Leben einen Riesensegen zu machen? Was wäre, wenn? Ich war 17 Jahre alt, als ich den Schock meines Lebens erlebt habe. Mit 13 wurde mein Papa schwer krank. Mein Papa ist ein Fleischermeister. Also der hat den Job nicht nur gemacht, der sah auch so aus. Quadratisch, praktisch gut, so eine Rittersportfigur. Ich musste mir Gott als Allmächtigen immer nur wie mein Papa vorstellen. Es gab nichts, was der nicht konnte. Ich habe mich als Junge mit meinem Papa nie bedroht gefühlt. Höchstens meine Lehrer haben sich bedroht gefühlt, wenn mein Vater vorbeikam, um die Sachen zu klären in der Schule. Mein Papa wird schwer krank. Innerhalb von 2 Wochen. Setzt eine Lähmung ein von oben nach unten. Er kann nicht mehr sprechen. Er kann nicht mehr seinen Speichel halten. Er sabbert. Er braucht eine Windel. Und die Ärzte schicken ihn durch alle möglichen Röhren und man stellt fest, er hat im Kopf 3 Tumore. Und die Tumore wachsen und drücken auf alle möglichen Nerven und die Perspektive für meine Mutter ist, vielleicht lebt er noch ein paar Wochen. Und dann passiert was, was für mich als Junge damals, ich war dabei, mein Abitur zu machen, für mich war Gott völlig out of order. Gar kein Gedanke. Fing meine Mutter an, plötzlich was Frommes zu machen. Sie versammelte uns abends um 18 Uhr am Bett unseres Vaters, der vor sich hinlallte, mehr tot wie lebendig aussah. Und sie betete folgendermaßen. Lieber Gott, du hast uns den Papa gegeben und wir danken dir dafür, dass du ihn heilst. Amen. Und ich stand mit meinen Brüdern und meiner kleinen Schwester daneben und habe gedacht, unsere Mutter, die ist echt überarbeitet. Die ist psychisch am Limit. Die braucht wahrscheinlich irgendwann die Klapse, wenn sie so weitermacht. Wie kann man so bescheuert sein und irgendwie glauben, dass da irgendwas passiert bei so einem Toten, dem haben sie nur noch nicht Bescheid gesagt, dass er gestorben ist. Es war für mich als Junge unerträglich, an diesem Zimmer vorbeizukommen. Das roch ekelig, das war furchtbar, meine Brüder und ich. Wir mussten Vater immer rechts und links wenden, hin und her wenden, damit er sich nicht wund liegt. Wir haben ihn gewindelt, es war gruselig. Und meine Mutter betete jeden Tag. Und ich dachte, das ist nur eine Frage der Zeit, bis meine Mutter auch irgendwie daneben liegt. Und sie betete trotzdem, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und zum Erstaunen aller Leute starb mein Papa nicht. Es wurde aber auch nicht besser. Ich war 17 Jahre alt, wir kamen von irgendeiner Kneipen- oder Diskotour, ich bin mir heute gar nicht mehr so ganz sicher, auf jeden Fall, kamen wir morgens früh, keine Ahnung, 3, 3:30 nach Hause, Sonntagmorgen. Und durch unser Haus zieht Kaffeeduft und ich dachte, meine Mutter, die ist nicht zu toppen mehr. Die legt sich nachts um 12 ins Bett und ist morgens um 3 schon wieder auf und Hammer. Unglaubliche Lebensleistung. Und wir kommen hinten rein durch das große Lebens- und Wohnzimmer rein in die Küche und mein Vater steht in der Küche. Ich habe gedacht, es donnert. Das kann doch gar nicht sein. Mein Vater steht in der Küche. Das ist derselbe Mann, dem ich am Morgen noch die Windeln gewechselt habe. Mein Vater steht in der Küche. Und ich gucke ihn an und sage, Papa, was machst du da? Und mein Papa nach 3 Jahren sagt, Kaffee. Das erste Wort. Kaffee. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich sage, du weißt genau, was ich meine, was machst du hier? Und dann sagt mein Vater, Jesus war heute Nacht an meinem Bett. Und ich denke, ja genau, wem willst du denn Sonnenmist erzählen? Ja, ich glaube doch auch nicht an kleine grüne Männchen vom Mars, so ein Schrott. Jesus war an meinem Bett. Ich sage, und was hat er gesagt? Er hat gesagt, Horst, glaubst du, dass alle Dinge bei mir möglich sind? Und dann hat mein Papa gesagt, jo, der konnte nicht Ja sagen wie normale Menschen, der hat immer Jo gesagt. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, Horst, wenn du glaubst, dass ich alle Dinge kann, was machst du im Bett? Steh auf, heute ist dein Tag. Und dann sagt mein Vater, er hat sich irgendwie aus dem Bett rausgewälzt, hat sich irgendwie am Bett gestellt, irgendwann an der Türklinke, irgendwie hat er sich daran festgehalten und hochgezogen. Und als er aus der Tür raus war, Richtung Treppe gegangen ist, war die Kraft wieder da. Ich hatte den Schock fürs Leben. Unsere ganze Familie stand unter Schock. Kein Doktor konnte erklären, was da passiert, weil der Mann war aufschlaggesund, ohne alles. Alles funktionierte, alles, was vorher nicht, mit einem Schlag funktionierte die Kiste. Die haben ihn durch, nach Kiel, nach Hamburg, nach Bonn, ich weiß nicht, durch welche Uniklinik sie den überall durchgezogen haben, weil niemand erklären konnte, wie sowas funktioniert. Und der Mann war komplett tutu wieder da. Und ich musste entdecken, Mist, es gibt Gott. Ich hatte mich gerade so gut eingerichtet ohne ihn. Und jetzt kommt er und spuckt mir in die Suppe. Plötzlich habe ich was verstanden. Gott ist noch nicht mal abhängig davon, ob du glaubst, dass er da ist oder nicht. Deswegen ist er trotzdem da. Und ob du glaubst oder nicht, macht mit der Existenz Gottes gar nichts. Deswegen ist er trotzdem Gott. Aber alles, was du irgendwann in deinem Leben entdecken musst, ist, wenn er da ist und wenn er diese Welt in der Hand hat und wenn er für jeden Menschen einen Plan hat, dann bist du der Dumme, wenn du nicht lernst, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dein Problem, nicht seins. Das Großartige daran ist, wenn du entdeckst, es gibt nicht nur diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sondern dieser Gott möchte mit dir eine Beziehung, um in dein Leben einzugreifen und dir eine völlig neue Perspektive an Möglichkeiten zu geben. Und wenn du das entdeckst, bist du plötzlich auf der Gewinnerseite deines Lebens. Weil mit diesem Gott bist du unschlagbar. Das ist das Geheimnis. Aber da musst du hin, wenn du willst. Ich rede nicht über Religion. Ich rede nicht über fromme religiöse Tradition. Ich rede über eine Beziehung, die du mit diesem lebendigen Gott machen kannst in Jesus Christus. Das ist das Geheimnis. Aus Schwachheit in Stärke. Was ich gemerkt habe ist, und das hat mich angefangen umzutreiben, es gibt so viele Dinge, die ich in meinem Leben nicht in der Hand habe. Komisch, als ich 18 war, habe ich gedacht, ich kann alles. Und als ich meine ersten Kinder hatte, dachte ich auch, ich kann alles. Und meine Kinder dachten auch, ich kann alles. Bis sie ein bisschen älter waren, dann haben sie das nicht mehr geglaubt. Also als mein Sohn mal 5 Jahre alt war, hat er festgestellt, Papa kann auch nicht alles. Aber bis dahin habe ich irgendwie die Illusion versucht, wenigstens hochzuhalten, ja. Hey, wenn du glaubst, du kannst alles, denk drüber nach, was hast du wirklich im Griff? Es gibt eine nette Geschichte mit Muhammad Ali, Cassius Clay, diesem Boxschwergewichtsweltmeister, mittlerweile gestorben. Als er auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit war, musste er von Atlanta nach New York. Und in Atlanta saß er im Flugzeug. Die Stewardess war gerade dabei, den Leuten klarzumachen, fasten your seatbelt, also schnallen sie sich an, der Flug geht gleich los. Und Muhammad Ali sitzt auf seinem Platz in seinem Sessel und schnallt sich natürlich nicht an. Die Stewardess kommt vorbei, schaut ihn an und sagt, bitte, bitte schnallen Sie sich an. Muhammad Ali sagt, Superman braucht sich nicht anschnallen. Die Frau guckt ihn an und sagt, Sie haben recht, Superman muss sich nicht anschnallen, der kann alleine fliegen. Sie nicht, schnallen Sie sich an. Das ist das Geheimnis, dass jeder von uns irgendwann auf den Punkt kommt und merkt, ich bin gar nicht Superman. Und ich bräuchte vielleicht Hilfe. Und das ist ehrlich. Stimmt's? Denken Sie kurz drüber nach, was haben Sie im Griff? Die wenigsten Leute haben ihre Gesundheit im Griff. Manche haben noch nicht mal ihre Ehe im Griff. Die Kinder haben die meisten nicht im Griff. Wir haben noch nicht mal Europa im Griff. Brexit erklärt uns das gerade. Wir können noch nicht mal sagen, ob wir Deutschland, ob wir Europa Meister werden. Ich habe meine Zweifel. Wofür können Sie garantieren? Seien Sie ehrlich. Wir können auch nicht mal bei Deutschland für unsere Rente garantieren, wenn wir den Fachleuten glauben sollen. So, warum tun wir so, als wenn wir Gott nicht bräuchten? Wir brauchen unbedingt eine Komponente, die größer und stärker ist als wir selber, um unser Leben tatsächlich in die richtige Richtung zu bringen. Ich kann mich als Junge gut erinnern, wir haben auf dem Gerhardsteich Eishockey gespielt. Und wir sind meistens dann aufs Eis gegangen, wenn es noch nicht freigegeben war. Weil wir wussten es schließlich besser, oder? Solange, bis ich irgendwann mal eingebrochen bin und merkte, ich komme da nicht alleine raus. Und plötzlich merkt man, was das für ein Segen sein kann, wenn es ein paar Leute gibt, die von außen kommen und die Sache im Griff haben und einen rausholen können. Das ist der Grund, warum wir Gott so dringend brauchen. Wir brauchen jemanden, der größer ist als wir selber und festen Boden unter den Füßen hat und in der Lage ist, unser Leben zu packen und uns in die richtige Richtung zu bringen. Das ist das Geheimnis. Wenn du selber nicht groß genug bist, musst du dir jemanden suchen, der größer ist. Das ist, wie man im Leben gewinnt. Mein Sohn, mein zweiter, heißt Timo. Timo hatte als kleiner Junge die Gabe, sich mit den großen Jungs anzulegen, weil er ging davon aus, dass er immer der Held ist und alle mussten machen, was er sagt. Komisch, manche Leute haben diese kindliche Aversion noch, wenn sie alt geworden sind. Ja? Manche lernen einfach nichts dazu. Aber der hatte das und er glaubte, er ist der Held und alle müssen machen, was er macht. Das führte meistens dazu, dass die größeren Jungs, es brauchte nicht lange, bis sie ihn verhauen wollten. An diesem Nachmittag saß ich im Garten, weiß gar nicht genau, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall höre ich Geschrei vom Sportplatz. Und ich dachte, geh mal lieber gucken, was passiert. Und ich machte mich auf den Weg und dann sah ich schon hinten auf dem Feldweg, mein Timo lief vorne weg und die Jungs alle hinter ihm her und brüllten ihm zu, was passiert, wenn sie ihn gleich haben. Und Timo gab Fersengeld, was ging. Und er rannte, Kopf nach unten und er rannte. Und mit Mal guckt er hoch und sieht, hey, das Papa. Und er wurde noch schneller. Und kurz bevor er bei mir war, hebt er ab und springt mich aus vollem Lauf an. Und jetzt, liebe Freunde, passiert das, was ich nicht richtig erklären kann bis heute. Während er auf mich zufliegt, dreht er sich in der Luft, kommt mit seinem Hinterteil irgendwie auf meinem Arm zu sitzen, sodass er Auge in Auge mit den Jungs ist, die ihn gerade verhauen wollen. Und alles, was er macht, ist das war eine Bewegung. Liebe Freunde, und mit einem Mal habe ich eine Predigt verstanden. In dem Augenblick, wo du weißt, dass du dich mit demjenigen verbündet hast, der viel größer und viel stärker ist als alles, was dir Angst machen kann, hört die Angst auf. Das ist der Punkt. Das ist der Grund, warum du irgendwann in deinem Leben entdecken musst, es gibt einen Riesenplan für mich, aber ich kann ihn nicht alleine machen. Und ich muss mich mit dem verbinden, der größer und stärker ist als alles, was mich in dieser Welt bedrohen kann. Und das ist die Entscheidung, wo wir Gott in unser Leben bitten müssen. Das hatte ich verstanden. Und das hat mein Leben geändert. Denn es gibt einen ganz netten Satz in der Bibel, der heißt, wenn Gott auf deiner Seite ist, wer kann gegen dich gewinnen? Wenn Gott nicht auf deiner Seite ist, hast du spätestens ein Problem, wenn das Problem größer ist als du selber. Dann setzt die Angst ein. Und es gibt eine Menge Herausforderungen, die uns Angst machen können. Ich habe an genug Betten gesessen, wo Leute Krebsdiagnose hatten, und wussten, rein menschlich ist da wenig zu machen. Ich habe über Jahre Sterbebegleitung gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man vorher nicht an Gott glaubt, dann lernt man an Gott zu glauben. Weil man merkt, wie es ist, wenn Menschen mit Gott sterben und wenn sie ohne ihn sterben. Ich könnte Ihnen Horrorstories erzählen, wo eine schlimmer ist wie die andere. Aber es ist so beruhigend, wenn man weiß, Gott ist auf deiner Seite. Es gibt eine Menge Herausforderungen in deinem Leben, wo du dir wünschst, dass jemand da ist. In der Bibel gibt es eine Stelle, da heißt es gibt einen Feind unserer Seele. Wie immer du ihn nennen willst, ist mir egal. Aber er wird verglichen mit einem Löwen, der brüllt und der uns Angst macht. Als ich zum ersten Mal in Afrika war, habe ich mich mit den schwarzen Einwohnern unterhalten. Und ich habe ihnen die Story aus der Bibel erzählt. Nach dem Gottesdienst kommt einer zu mir und sagt, Referent, so heißt das da. Du du hast die Story falsch erzählt. Und ich sage, wie? Ich habe die Geschichte falsch erzählt. Er sagt, der Löwe macht gar nicht die Arbeit. Ich sage, wie, der Löwe macht nicht die Arbeit? Er sagt, der Löwe brüllt nur, die Arbeit machen die Frauen. Ah, habe ich gesagt, das ist wie in Deutschland. Nein, ist nicht. In Wirklichkeit ist es so, dass die Löwinnen um die Herde von Gazellen den Ring schlagen und sich ins Gras legen. Und wenn die ihre Arbeit gemacht haben, dann kommt der große Auftritt des Löwen. Der wartet, bis der Wind von vorne kommt, seine Mähne aufbläst, damit er noch größer aussieht wie ohnehin schon. Und dann brüllt er. Und das Brüllen kann man sagen, die Fachleute bis auf 8 Kilometer hören. Also brüllen kann er gut. Aber das ist alles, was er macht. Weil jetzt kommt der Reflex, in dem Augenblick, wo er brüllt, setzt bei den Gazellen die Angstreflex ein. Und sie drehen sich um und rennen von dem Gebrülle weg. Und wer wartet schon? Genau. Ich schaue sie an und sage zu meinem Freund, und was ist die Lösung? Er sagt, es ist völlig simpel. Jede Gazelle muss einmal im Leben schlau sein. Sich vom Brüllen nicht beeindrucken lassen, sondern sie muss lernen, auf den Löwen zuzulaufen. Ich schaue ihn an und sage, wie auf den Löwen zulaufen? Na, sagt er, ist doch ganz einfach. Eine Gazelle läuft zwischen 80 und 100 Stundenkilometer, springt in der Regel bis auf 4 Meter hoch und bis auf 12 Meter weit. Wenn die auf den Löwen zuläuft, springt sie lässig drüber weg. Der hat überhaupt keine Chance, sie zu packen. Plötzlich hatte ich was verstanden. Könnte es sein, dass Gott uns probiert, was beizubringen? Und sagt, immer wenn Situationen in deinem Leben kommen, die dir Angst machen, solltest du was lernen? Renn ja nicht weg. Renn ja nicht weg. Sondern begreif was. Der Gedanke ist, wer ist auf deiner Seite? Und zweitens, was hat dieser Gott alles in dich reingelegt, das dich befähigt, über die Angst wegzuspringen? Ich weiß nicht, ob Sie noch aus der Landwirtschaft kommen. Als ich klein war, gab es das noch. Da gab es auf Feldern Vogelscheuchen. Kennen Sie noch eine Vogelscheuche? Ja, irgendwie so ein Gestell, in das man irgendwie einen Anzug drüber schmeißt und so und irgendwie wie einen Menschen aussehen lässt. Und das soll die Krähen oder welche Viecher auch immer davon abhalten, die frische Saat rauszuholen. Aber haben Sie jemals über den Gedanken nachgedacht? Jede schlaue Saatkrähe weiß was. Was weiß sie nämlich? Wo eine Vogelscheuche steht, ist das beste Futter. Das, was dir Angst machen soll, ist der Hinweis, wo deine Berufung steckt. Denk über den Gedanken nach. Denk über den Gedanken nach. Wenn du lernen würdest, vor dem, was dir Angst macht, nicht wegzurennen, sondern zu glauben, dass Gott mit dir ist und genau in diesem Bereich was Gewaltiges durch dich machen kann, hast du den Punkt deines Lebens gefunden, wo du Veränderung schaffen kannst. Das ist das Geheimnis. All dieser Leute, Leute wie Bethany Hamilton, dieses Mädel, das beim Surfen mit 13 Jahren von einem Haifisch angegriffen wird. Was macht sie, nachdem der Arm weggefressen wurde? Sie stellt sich wieder auf die Bretter. Dieses Jahr, Juni 2016, hat sie den dritten Platz in World Surf League gewonnen. Das ist wie die Weltmeisterschaft. Dritter Platz. 2011 hat man über das Mädel einen Film gemacht. Und heute ist es eine der größten Predigerinnen für Jugendkonferenzen, die es weltweit gibt. Was hat das Mädel gelernt? Ich kann immer vor meinem Problem und vor meiner Lebensgeschichte wegrennen oder ich kann sagen, ich glaube an einen Gott, der mich befähigt, mit ihm über die Mauer zu springen. Hier liegt das. Geheimnis. Da gibt es einen Mann, der ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Ich habe mir den Typ in Erfurt angeguckt. Man muss ihn auf einen Tisch stellen, damit ihn überhaupt irgendwer sieht. Und dann sieht man so einen Typ, der mit seiner Beckenbewegung sich über diesen Tisch bewegt, hin und her. Der Typ heißt Nick Vujicic. Wenn Sie wollen, gehen Sie einmal ins Internet, geben Sie den Namen ein und gucken Sie sich den Typen an. Dieser Typ alleine bewegt mit seinem Missionswerk, das er hat, zwischen 50 und 70.000 Essen pro Tag in Afrika für hungernde Kinder. Der Mann hat weder Arme noch Beine. Für wie viele Kinder sind Sie zuständig, dass sie was zu essen kriegen? Der hat keine Arme und keine Beine. Und zwischen 50 und 70.000 Leute jeden Tag bekommen Essen, weil dieser Typ sich gesagt hat, was könnte passieren, wenn ich das bisschen, was ich habe, in Bewegung bringe und an einen Gott glaube, der was Großartiges machen kann. Leute, hier liegt das Geheimnis. Der Punkt ist, du kannst immer über das bisschen in deinem Leben meckern oder sagen, ich glaube an einen Gott, der was Gewaltiges damit anfangen kann. Haben Sie jemals von Charlie Simpson gehört? Als ich in England war, bin ich bei Charlie vorbeigefahren. Charlie sitzt eines Tages vorm Fernseher und sieht BBC. Und sieht die Katastrophe in Haiti und denkt sich, irgendeiner müsste was machen. Und Charlie denkt, ey, ich bin jetzt nicht der Held, ich kann nicht so viel, aber Fahrrad fahren kann ich. Was wäre, wenn ich es schaffen könnte, Fahrrad zu fahren und irgendwer würde mir für jeden Kilometer irgendwas geben? Er findet jemand, der das ins Internet stellt. Justgiving.com kann man nachgucken. Und Charlie fährt Fahrrad. Und er hatte sich vorgenommen, 500 englische Pfund zu sammeln. Nach dem ersten Tag hat er 37.500 Pfund zusammengefahren. Und innerhalb von einem Dreivierteljahr über eine halbe Million englische Pfund, sodass man Charlie in das Haus gebracht hat und der englische Premierminister ihn mit dem größten Orden, den das Land zu vergeben hat, ausgezeichnet hat, weil durch Charlie eine Hilfsbewegung in Gang gekommen ist. Was ist das Geheimnis von Charlie Simpson? Charlie Simpson ist ein 7-jähriger Junge, der dachte, man muss das bisschen, was man hat, in Bewegung bringen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber was wäre, wenn du verstehen würdest, dass Gott in dich unglaublich viel reingelegt hat? Die Frage ist, was du damit machst. Oder hast du schon aufgegeben? Und merkst plötzlich, Mann, über diesen Titel habe ich noch gar nie nachgedacht. Die meisten von uns haben aufgegeben, deswegen sieht unser Leben so jämmerlich aus, wie es aussieht. Wenn wir wirklich glauben würden, dass es einen lebendigen Gott gibt, der in unser Leben hineinkommt, wir würden anders leben, liebe Freunde. Meine Frau kommt eines Tages zu mir und sagt, Matthias, in Rotenhof, in dieser Grund- und Hauptschule, fehlen Lehrer. Du hast doch immer gesagt, dass du gerne in die Schule gehen würdest. Die brauchen Lehrer. Und ich sage zu meiner Frau, Schatz, ich habe gar nicht Religion auf Lehramt studiert. Ich komme aus einer evangelischen Freikirche. Mit uns hat die evangelische Landeskirche keine Verträge. Ich habe gar keine Chance, eine Lehrerlaubnis zu bekommen. Und meine Frau schaut mich an. Und alle, die verheiratet sind, wissen, was das bedeutet. Wenn deine Frau dich anschaut, gefühlt eine Ewigkeit. Und alles, was sie damit innerlich sagt, ist, du hast immer so eine große Klappe und wenn es drauf ankommt, bist du nicht zu sehen. Ja? Hat sie nicht laut gesagt. Aber ich wusste, was sie mir sagt. Ich habe meine Lebensgeschichte zusammengeschrieben, bin damit zum Direktor der Realschule Rotenhof gegangen, der Grund- und Hauptschule Rotenhof gegangen. Er hat sich das durchgelesen und er sagt, Herr Brandner, ich kenne Sie, Sie sind doch der mit dem Sozialwerk und dem ganzen Zeug in der Stadt. Ja, sage ich, genau, das sind wir. Sagt er, wieso wollen Sie sich die Schule ans Bein binden Und ich schaue ihn an und sage, wissen Sie, weil ich glaube, dass da das Potenzial unserer Zukunft ist. Und wenn wir uns nicht in die Zukunft investieren, wer sonst? Er sagt, hey, das ist großartig, aber ich kann das gar nicht beurteilen, Sie müssen zum Schulrat. Okay, also ich den Termin beim Schulrat genommen, dieselbe Geschichte. Der guckt mich an, hört sich alles an und sagt, Herr Brandner, das ist gut, aber ich kann das auch gar nicht beurteilen. Sie müssen zur nordelbischen Kirche nach Kiel, die kann Ihnen eventuell so eine Lehrerlaubnis ausstellen. Habe ich vorher auch schon gewusst, aber ich dachte, ich gehe mal die Instanzen durch. Ich erscheine also da in Kiel. Der Sachbearbeiter holt seinen Ordner, holt die richtigen Paragraphen raus, liest mir das vor, erzählt mir das, was ich sowieso wusste, dass wir keine Verabredung, kein Abkommen mit der evangelischen Kirche haben und sie deshalb auch keine Lehrerlaubnis uns geben kann und so weiter. Wusste ich alles! Und ich sitze in diesem Büro und denke, ich will hier aber nicht nach Hause gehen ohne Lehrerlaubnis. Aber mir war auch klar, dass ich rein rechtlich überhaupt gar keine Chance habe. Und während ich da sitze, denkt sich der Sachbearbeiter, der hat das nicht richtig verstanden und erzählt mir den gesamten Salm nochmal. Und während er das macht, öffnet sich die Tür und ein älterer Herr kommt rein. Setzt sich an den freien Platz, dreht sich die Unterlagen, fliegt das kurz durch, dann guckt er mich an und sagt, Herr Brandner, wenn ich das hier lese, warum wollen Sie in die Schule? Und ich denke, hey, es ist sowieso nichts mehr zu verlieren. Ich erzähle ihm, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und ich erzähle ihm, wie ich zu Gott gefunden habe, was Gott an Wundern getan hat, wie wir Menschen erleben, die von Gott beeindruckt und von Gott verändert werden und wie Heilung reinkommt und viele, viele Wunder. Und nachdem ich so 20 Minuten richtig in Fahrt komme, schaut er mich plötzlich an, steht auf, geht um den Tisch rum, greift meine Hand und sagt, Männer wie Sie brauchen wir im Schuldienst. Ich schaue ihn an, weiß gar nicht genau, wie mir geschieht. Der Sachbearbeiter sagt, Herr Triebel, dem dürfen Sie keine Lehrerlaubnis geben. Der Alte guckt ihn an und sagt, wenn ich Ihnen sage, Sie geben dem Mann eine Lehrerlaubnis, geben Sie ihm eine Lehrerlaubnis, haben wir uns verstanden. Der Sachbearbeiter geht raus, der Alte bleibt da und erzählt mir, wie er nicht immer sein Leben lang da in den oberen Gremien, sondern er war auch mal Lehrer und er hat gesagt, meinen Jungs habe ich immer gesagt, mit Triebel durch die Bibel, das war der Spruch. Sagt er, wir müssen wieder das Wort Gottes in die Kinder reinbringen. Er geht, der Sachbearbeiter kommt, schaut mich ein bisschen nicht so freundlich an und sagt, hätten Sie mir doch sagen können, dass Sie den alten Triebel kennen? Sag ich kenne den Mann gar nicht. Schaut er mich an und sagt, wieso war der denn da? Ja, sag ich, keine Ahnung, ist doch nicht mein Laden. Sie müssen das wissen. Sagt er, ich weiß auch nicht, warum der da war. Sag ich, wieso, hat er hier nichts zu suchen? Naja, sagt er, wissen Sie, eigentlich ist der in Hamburg. Ich sag, wer ist das denn überhaupt? Guckt er mich an und sagt, wie, Sie kennen den nicht? Ich hab ihn noch nie gesehen. Sagt er, hey, das ist Oberkirchenrat Dr. Triebel. Die zweithöchste Instanz der nordelbischen Kirche. Sie kennen den nicht? Nee. Das ist ja merkwürdig. Was macht er hier? Ja, sag ich, keine Ahnung. Er geht wieder raus, telefoniert, kommt nach einer Weile wieder. Sagt er, das ist doch wirklich. Jetzt kommt die Geschichte. Der Mann hatte einen Gerichtstermin in Kiel und musste da zur Anhörung. Hatte sich in der Zeit vertan und war eine Stunde zu früh. Wusste mit der Stunde aber nichts anzufangen und hat gedacht, er geht mal im Ministerium vorbeigucken. Kommt zum richtigen Zeitpunkt in das richtige Zimmer unter ganz vielen Zimmern, sitzt bei meiner Anhörung, spricht das entscheidende Wort und ich hatte eine Lehrerlaubnis und wurde plötzlich Religionslehrer, ohne das je in meinem Leben studiert zu haben. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die nur dann funktionieren, wenn man mit dem Chef einen guten Draht hat. Das ist das Geheimnis. In deinem Leben musst du dich fragen, mit wem hast du diesen Draht? Sagen Sie einfach schöne Grüße. Ich hab was verstanden. Es gibt grundsätzlich zwei Gesetze. Das eine Gesetz ist das Gesetz der Schwerkraft, das wir alle kennen. Auf Deutsch, man fängt irgendwas an, dann kommt die Schwerkraft und es geht nach unten. Das kennen wir aus unserem Leben. Es zieht uns immer nach unten. Es gab die Gebrüder Wright. Eigentlich haben die Fahrräder repariert. Aber die Jungs hatten einen Traum. Und der Traum hieß, was wäre, wenn man dieses Gesetz der Schwerkraft durchbrechen könnte? Und sie kamen drauf, dass es ein zweites, ein höheres Gesetz gibt. Und das nennt man das Gesetz des Auftriebs. Und das höhere Gesetz schlägt das niedrigere Gesetz. Und man kann tatsächlich fliegen, wenn man genug Auftrieb hat. Sehen Sie, das ist genauso in unserem Leben. Es gibt das natürliche Gesetz, dass wir leben und sterben. Es zieht uns nach unten. Und dann kommt Gott in unser Leben und gibt uns ein neues Gesetz. Das Gesetz seiner Liebe. Wir nennen das das Gesetz des Glaubens, wo wir uns mit ihm verbinden und merken, mit seiner Hilfe ist es möglich, dieses Gesetz zu durchbrechen. Mit ihm ist erstaunlicherweise so unglaublich viel möglich. Sodass Jesus, der Sohn Gottes, irgendwann gesagt hat, alle Dinge sind möglich, dem, der lernt mir zu vertrauen. Das ist das Geheimnis. Was ist, wenn wir lernen, diesem unglaublichen Gott zu vertrauen? Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du lernst, diesem großartigen Gott zu vertrauen? Was könnte er machen mit dir, mit deinem Leben? Eines Tages kommt eine Frau aus meiner Kirche zu mir und sagt, Matthias, ich höre immer so viele Geschichten von den jungen Leuten, wie sie Gott in ihrem Alltag erleben. Ich möchte Gott auch mal erleben. Kannst du nicht mit mir beten? Und ich sage, ja, natürlich können wir beten. Und danach habe ich sie ein paar Wochen nicht gesehen. Vielleicht gefühlt 2 Monate später kommt sie an einem Gottesdienst und sagt, Matthias, ich möchte gerne der Gemeinde was erzählen, wie ich Gott erlebt habe. Und ich sage, okay, wenn du magst, nimm dir 5 Minuten. Sie erzählt folgende Geschichte. Am Montag war immer ihr Tag, wo sie einkaufen ging. Sie hatte eine große Familie und es gab einen Discounter ganz dicht bei ihr. Und da kaufte sie am liebsten ein, das war schnell, da ging alles gut. An diesem Morgen nimmt sie ihren Einkaufswagen, fährt durch die Regale und sieht eine Dame, die an einem dieser Regalwänden kniet und was einräumt. Eine andere Verkäuferin kommt vorbei, spricht die Dame, die da kniet, an und sagt, geht's dir gut? Und die, die da kniet, sagt, nein, ich habe so Rückenschmerzen, ich weiß gar nicht, ob ich den Tag irgendwie überlebe. Und die Dame aus meiner Gemeinde, Christiane, hört das. Und im selben Augenblick zuckt ein Gedanke durch ihren Kopf, nämlich welcher? Am Sonntag habe ich mit dem Pastor gebetet. Gott, beweg irgendwas durch mich. Jetzt erlebe ich eine Frau, die Hilfe braucht. Und sie hatte was gelernt, weil das machen wir bei uns in der Gemeinde, in unserem Gottesdienst immer so. Wir sagen immer, du musst dir 3 Fragen stellen, damit du weißt, ob Gott zu dir geredet hat oder nicht. Wenn der Feind deiner Seele, der Teufel zu dir redet, hat das in der Regel was Destruktives, Angstmachendes, Druckmachendes, Einflößendes. Ist nicht Gott. Wenn's du selber bist, geht's immer um dich, mir, meiner, mich, meine Bequemlichkeit, mein Vorteil und so. Und wenn du merkst, da ist eine Stimme, die dich zu was leitet, das überhaupt nicht selbstsüchtig ist, sondern das wirklich Menschen dient, dann weißt du immer, von wem kommt's. Vom Teufel kommt's nicht, von dir kommt's nicht, so von wem kann's noch kommen? Genau, kann nur von Gott kommen. Ja? Und sie sagt, ich wusste, das kommt von Gott, weil ich hatte bestimmt keine Lust, hier bei dem Discounter mit irgendwem zu beten. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie ist zu Hause und ihr Gewissen rührt sie. Und sie sagt, okay Gott, ich fahre da nochmal hin und ich gucke, ob die Frau da immer noch ist. Hey, mittlerweile 1/2 Stunde vergangen, das ist die Chance, dass da einer noch arbeitet an derselben Stelle, ist gleich 0. Sie fährt zurück, lässt im Auto den Motor laufen, zieht die Handbremse, springt raus, geht durch die Eingangstür, geht in diese Reihe. Die Frau kniet verrückterweise immer noch da. Sie geht auf die Dame zu und sagt, Sie haben es im Rücken, stimmt's? Die Frau guckt hoch und sagt, ja, ich bete für Sie, Jesus heil die Frau. Pusch, Amen. 10 Sekunden und sie war wieder raus aus dem Laden. Und jetzt kommt sie, und das ist so süß, sie sagt, und danach bin ich 6 Wochen dann nicht mehr hingegangen. Hey, super, oder? So wie du und ich. Aber irgendwie war ihr das zu blöd, immer woanders hinzugehen. Also hat sie einen Deal gemacht und sagt, Gott, heute wäre es cool, wenn die Frau irgendwie Urlaub hat. Und sie fährt wieder hin und sie freut sich, sie sieht niemanden. Sie lädt ihren Wagen voll, alles ist cool. Sie fährt an die Kasse, sie legt das ganze Zeug aufs Band und plötzlich hebt die Kassiererin den Kopf. Schaut sie an und sagt, ha, ich kenne sie. Sie haben doch neulich für mich gebetet. Und Christiane sagt, es hat mich getroffen wie der Schlag. Und ich habe wie die Ampel die Farbe gewechselt, so gelb, grün, rot und immer in allen Richtungen. Ja. Und dann sagt die Frau zu ihr, sie und das Gebet war gut. Der Schmerz ging weg und am Abend war alles cool. Und sie sagt, während ich da noch stehe, fährt mir plötzlich von hinten jemand mit dem Wagen ins Bein. Und ich drehe mich um und dann ist da eine alte Dame, schaut mich an und sagt, Sie, ich hab's auch im Rücken, können Sie für mich auch beten? Und jetzt kommt der Punkt, Freunde. Und Christiane sagt, und dann habe ich mich hingestellt und mir war ganz egal, wie lang die Schlange war. Ich habe meine Hand auf die Frau gelegt und mitten beim Discounter für sie gebetet. Während unsere Gemeinde sich irgendwie unter den Stühlen vor Lachen wieder hergesammelt hat, war sie noch gar nicht fertig. Wir dachten, sie ist fertig. Und dann sagt sie, und da hinten habe ich meine Freundin mitgebracht, die Verkäuferin von Aldi. Sie ist mittlerweile meine Glaubensschwester, weil sie hat Jesus ihr Leben geschenkt. Was würde passieren, wenn du das, was Gott dir gegeben hast, in Bewegung bringen würdest? Wir könnten diese Welt rocken. Es gibt nichts, was wir nicht bewegen können. Ich will euch nicht strapazieren, ich komme zum Ende. Mir ist was aufgegangen an Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes. Das haben wir in der Schule gelernt. Aber dieses Wissen nützt dir wenig, wenn Jesus nicht dein persönlicher Freund und Retter ist. Wenn du nicht weißt, dass er dein Retter ist, dein Freund, dein Helfer, dein Erlöser, dein Vergeber, dein Heiler, was auch immer du brauchst. Dazu musst du eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Jeder damals in der Bibel hatte irgendwann den Punkt, wo er zu Jesus kommen musste und sagen musste, Gott, sei mir Sünder gnädig. Sünder heißt, ich bin ohne Gott durch die Welt gelaufen und dadurch sind viele Bereiche meines Lebens schräg. Und ich muss diesen Punkt finden, wo ich sage, ich drehe um und ich gehe auf Gott wieder zu. Und das, was mir Angst macht, weil ich denke, Gott könnte sauer auf mich sein, hat Jesus getragen. Meine Schuld hat er bezahlt. Das, was ich verbockt habe und was ich hätte an Strafe tragen müssen, hat er gemacht. Das ist diese unglaubliche Nachricht, diese unglaubliche Liebe. Das, was wir zu Ostern feiern, dass Jesus nicht nur unsere Sünde getragen hat, sondern dass er Tod und Hölle und was immer zu besiegen war, er hat es besiegt. Und wir kommen in den Genuss dieses Lebens, wenn wir uns mit ihm verbinden. Und dann merken wir plötzlich, das ist der Punkt, der unser Leben ändert. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, dem sogar der Tod nichts anhaben kann. Das ist das Geheimnis, wie man wirklich gewinnt. Weil, liebe Freunde, diesen Augenblick, dem wird niemand von uns entgehen. Das ist eine Verabredung, die jeder hat. Ob man mag oder nicht. Woody Allen, der Komiker, hat gesagt, ich fürchte mich nicht vom Sterben, ich möchte bloß nicht dabei sein, wenn es soweit ist. Doofes Geschwätz. Die Frage ist, wird das für mich die furchtbarste Erfahrung meines Lebens oder die beste? Wenn ich weiß, dass derjenige, der das Leben geschaffen hat, der den Tod besiegt hat, mein Freund, mein Herr, mein Retter ist, dann wird das der beste Tag meines Lebens. Das ist das Geheimnis. Und plötzlich merke ich, was aufgeben, was nicht aufgeben bedeutet. Es war Karfreitag. Und damals haben all die Jünger gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber was hatten sie vergessen? Dass Karfreitag gar nicht der letzte Termin ist, sondern Ostern noch kommt. Es war Karfreitag, als all die Mächte der Bosheit dachten, sie haben den Triumph. Aber was hatten sie vergessen? Ostern kommt noch. Maria und all die anderen, sie haben geweint, weil alle ihre Träume zerbrochen waren, alle ihre Hoffnungen vorbei waren. Petrus fing sogar an, diesen Jesus, seinen eigentlichen Freund und Retter, zu verleugnen. Warum? Weil er eine Sache nicht verstanden hatte. Karfreitag ist nicht der letzte Termin. Es kommt immer Auferstehung. Und liebe Freunde, immer dann, wenn wir davor stehen, aufzugeben, haben wir nicht verstanden, dass Karfreitag nicht der letzte Termin ist, sondern wir dienen einem Gott der Auferstehung. Das ist der Kern meines Glaubens. Das ist der Grund, wenn ich an Betten sitze und Menschen sterben und Reaktionen kommen, eine vergesse ich nie mehr. Ich wurde gerufen von unserem Pflegechef und hat gesagt, dieser Mann, wir sehen das an diesen ganzen Kurven seiner Maschinen, er wird heute sterben. Er war schon über Jahre in einem Wachkoma, also gar nicht ansprechbar, gar nicht da, aber die Maschinen hielten ihn irgendwie noch. Und in dieser Nacht sitze ich da, die Nachtschwester, mittlerweile eine liebe Bekannte aus der ehemaligen DDR, überhaupt nicht fromm. Wir beide haben Dienst und ich sitze an dem Bett dieses Mannes. Und ich war ein bisschen vor mich hin, habe so ein bisschen vor mich hin geträumt und mit Mal spüre ich, da kommt Druck auf die Hand. Ich hielt seine Hand. Und mit einem Mal fängt dieser Mann an zu singen. Der hatte Jahre nicht irgendwas gemacht. Und plötzlich versucht dieser Mann zu singen mit einer Grabestimme. Hosanna, Gott, wir loben dich. Ich kann Ihnen sagen, ich war innerhalb von einer Sekunde war ich hundertprozentig wach. Ich habe irgendwie nach dem Knopf gesucht, um die Nachtschwester herzuholen. Die kommt in die Tür rein und wir beide schauen diesen, ja, wie auch immer, den Mann an und der singt, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Dann erstirbt seine Stimme. Und der Mann geht nach Hause. Die Frau schaut mich an und sagt, ich komme aus der DDR, ich glaube an keinen Gott. Herr Pastor, sagen Sie mir, was hat gesungen? Weil der Körper kann es nicht gewesen sein. Und ich sage zu ihr, wissen Sie, die Bibel sagt, dass wir eine unsterbliche Seele haben und unser Geist mit dem Geist Gottes in Berührung kommt. Und wenn wir nach Hause gehen, dann bleibt unser Körper, aber unsere Seele und unser Geist verbindet sich mit Gott. Das ist das Geheimnis. An diesem Abend haben wir an dem Bett dieses toten Mannes gekniet. Und sie hat gesagt, Gott, komm in mein Leben. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir vorstellen kann. Aber ich möchte diese Auferstehungshoffnung in meinem Leben. Das ist der Punkt für dich heute Abend. Vielleicht hast du schon aufgegeben. Dann sollst du hören, dass Gott heute zu dir sagt, hey, ich glaube an dich. Gib ja nicht auf. sondern lern dich mit mir zu verbinden. Mach den simpelsten Schritt, den man machen kann, wenn man ein Kind ist. Ich habe über Jahre Pfadfinderarbeit gemacht und ich habe immer dasselbe Phänomen erlebt. Wenn wir richtig dunkle Nachtwanderungen gemacht haben durch irgendwelche Wälder, wissen Sie, was dann passiert ist? Während ich ging, merkte ich plötzlich, dass irgendwer meine Hand greifen will. Ich dachte, was ist los? Ich hatte so eine Truppe von Jungs, so zwischen 12 und 14. Und die greifen plötzlich meine Hand. Und ich gucke zur Seite und sage immer, was willst du? Ach, nur so. Ach, nur so. Wissen Sie, was großartig ist? Wenn wir mutig genug sind, zu sagen, Gott, ich packe meinen Stolz zur Seite. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich deine Hand. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich deine Hand. Ich brauche jemanden, der mich festhält. Ich brauche jemanden, der mich führt. Ich brauche eine Kraft, die größer ist als meine eigene. Das ist diese persönliche Beziehung, die wir bekommen müssen, stimmt's? Du musst wissen in deinem Herzen, Gott ist nicht irgendwo, sondern er ist mein Freund. Mein Freund. Deswegen heißt das, der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich anfange, mit ihm zu wandeln, dann hört der Mangel auf, weil er ist dafür zuständig. Ich mache das bei uns in der Kirche immer so, mache ich auch mit unseren Kindern so. Ich glaube, dass es die beste Entscheidung ist, die wir treffen können. Unser Leben diesem Gott anzuvertrauen. Und meinen Jungs und bei uns in der Kirche machen wir es so, ich lade die Menschen ein und sage, wenn du merkst, dass du in deinem Leben diese Hilfe Gottes brauchst, dann steh von deinem Platz auf, komm nach vorne und bete mit mir zusammen. Bete mit mir. Beten heißt, ich schließe mit Gott so einen Bund. Und das Aufstehen und nach vorne kommen bedeutet, ich will in meiner alten Position nicht mehr stehen bleiben, sondern ich will raustreten aus meiner Angst, ich will raustreten aus meiner Herausforderung und ich will sagen, Gott, ich will mit dir das anpacken. Und da ist ganz egal, ob du Gottes Hilfe brauchst für eine Krankheitssituation, für eine persönliche Situation oder ob du entdeckst, ich brauche Gott ganz neu in meinem Leben. Vielleicht muss ich ihn als meinen Freund und als meinen Herrn einladen. Was immer du von ihm brauchst. Aber es beginnt damit, dass wir unseren Stolz beiseite stellen und sagen, ich will dich und ich brauche dich. Und das verändert unsere Situation. Und deswegen ist es großartig, nicht nur heute was Tolles gehört zu haben, sondern diese Kraft Gottes ganz bewusst für sich in Anspruch zu nehmen und ein Gebet zu empfangen. Es wäre großartig, wenn mein Freund, der Musiker, uns ein bisschen beflügelt. Und wenn er spielt, machen wir das ganz unreligiös. Wir schließen nicht unsere Augen. Wir versuchen nicht, unsere Hände irgendwie zu kneten oder zu falten. Sondern ich lade Sie ein, darüber nachzudenken, ob Sie diesen Gott mit all seiner Liebe und seiner Kraft brauchen. Und ob es gut wäre, Ihre Lebenssituation in seine Hand zu geben. Und dann lade ich Sie ein, stehen Sie auf, kommen Sie zu mir hier nach vorne und wir werden zusammen beten.